Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.
Hallo Susanne.
Hallo Björn.
Wir haben die letzten Male eigentlich so ziemlich in jedem Podcast über die Jungs mit Hämophilie gesprochen, zuletzt auch mal über die Mütter als Konduktorinnen. Doch Hämophilie ist ja nicht die häufigste Bluterkrankung bzw. Gerinnungsstörung.
Überhaupt nicht, denn das von Willebrand-Syndrom ist wirklich die häufigste Gerinnungsstörung, die wir kennen.
Das trifft sich ganz gut. Wir haben ja auch eine E-Mail-Adresse, unter der sich Hörer und Hörerinnen melden können und uns Fragen stellen können. Und da kam jetzt eine E-Mail aus der Schweiz. Und das fand ich unheimlich spannend. Das war eine Frau gewesen, die gesagt hat, dass sie durch Zufall auf unseren Podcast gestoßen ist und dann gleich mal alle 13 Folgen gehört hat und auch ganz begeistert war, zumal sie auch das Problem hat, dass ihr Hämatologe sie jetzt nicht so ausreichend informiert, zumindest sagt sie das. Und sie hatte auch angeregt, tatsächlich mal über das von Willebrand-Syndrom zu sprechen.
Ja, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil wir da die meisten Patienten auch haben, die sich auch dann in den meisten Fällen auch nicht gehört fühlen. Also es ist eine Gerinnungsstörung, die läuft teilweise auch nebenbei, muss man sagen.
Liegt es daran, dass diese Gerinnungsstörung vielleicht nicht immer so augenscheinlich ist?
Ja, sie wird zu spät diagnostiziert. Also Patienten haben Symptome. Die werden aber oft nicht ernst genommen und die Diagnose wird tatsächlich zu spät gestellt. In den meisten Fällen mit 15, 16, sage ich mal, oder bei operativen Eingriffen. Viel zu spät.
Wie würde es denn vorher auffallen?
Die Patienten haben unterschiedliche Symptome. Die haben Nasenbluten, Blauflecke, die können Schleimhautblutungen. Beim Zahnarzt kann es auffallen, wenn die eine Zahnreinigung haben oder der Zahnarzt macht irgendeinen Eingriff am Zahn und da kann es vermehrt an der Schleimhaut bluten. Junge Mädchen fallen auf mit einer starken Monatsblutung oder auch Frauen mit der starken Monatsblutung. Frauen, die nach oder während der Geburt sehr, sehr stark bluten. Oder ein junger Mann hat einen Unfall und muss am Knie operiert werden und blutet während der OP oder nach der OP. Das sind oft Dinge, die sonst im Alltag nicht augenscheinlich immer präsent sind, aber immer mal wieder auftauchen. Und das Trickreiche ist ja an der ganzen Sache ist, dass nicht alle Symptome zusammen auftreten. Das heißt, wir haben Patienten, bei denen treten nur die Symptome auf und bei dem anderen treten die anderen Symptome auf. Oder aber man hat in den Anfangsjahren ganz viel Nasenbluten, erzählen uns die Väter oft. Ja, ich hatte als kleiner Junge ganz viel Nasenbluten und dann hatten sie nichts mehr. Und dann bekommen sie ein Kind, Kind ist, glaube ich, keine Ahnung, 3, 4 Jahre alt und dann treten die nächsten Symptome auf. Und bei dem Kind, und dann sagt er, naja, aber ich habe doch gar nicht, ich hatte das mal als Kind. Das heißt, die ganzen Jahre war der Mann, ihr junger Vater, eben nicht mit irgendwelchen Symptomen.
Ja, aber ist Nasenbluten nicht auch was, ich sag mal, Normales, was häufiger vorkommt? Ich meine, es gibt ja viele andere Gründe, warum man Nasenbluten haben kann. Und ich glaube, einer der häufigsten Gründe ist doch tatsächlich der Finger, der in die Nase wandert.
Korrekt. Das ist tatsächlich so bei den kleinen Kindern, muss man ganz oft sagen, ist das Nasenbohren mit einer der häufigsten Ursachen fürs Nasenbluten. Das
ist ja logisch, oder? Wenn es in der Nase juckt, wird mit dem Finger nachgeguckt.
Siehst du? Das und dann muss man immer sagen, Finger aus der Nase. Ne? Das ist, ja.
Sonst blutet es.
Sonst blutet es, genau. Also,
es gibt auch andere Gründe, oder?
Genau, es gibt zum Beispiel, man muss immer nachfragen, gibt es Allergien? Und dann muss man auch fragen, wann tritt denn das Nasenbluten auf? Das ist die nächste Frage. Die zweite Frage ist, wie häufig ist denn das Nasenbluten? Ist es ab und an oder haben wir das Nasenbluten wirklich durchgehend alle 2 Tage, jeden Tag? Da muss man fragen, eher im Winter, Heizungsluft tritt auch nochmal, kann auch nochmal ein Faktor sein. Also es gibt unterschiedliche Ursachen für Nasenbluten. Das heißt, wenn man schon das Nasenbluten als Symptom hat, muss man tatsächlich nochmal detailliert nachfragen, ob noch um das Nasenbluten herum noch andere Symptome sind.
Und wer fragt danach, muss denn jedes Kind mit Nasenbluten in ein Gerinnungszentrum?
Sehr gute Frage. Weißt du, nicht jedes Kind mit Nasenbluten muss tatsächlich ins Gerinnungszentrum, aber haben wir einen operativen Eingriff bei dem Kind? Zum Beispiel, das Kind muss zu einer Polypen-OP. Also irgendwie die Nasenpolypen müssen entfernt werden. Dann gibt es einen standardisierten Fragebogen und auf diesem standardisierten Fragebogen steht eine ganz klare, die erste Frage, hat Ihr Kind häufig Nasenbluten? Und dieser Fragebogen ist so konzipiert, wenn eine Frage mit Ja beantwortet wird, dann muss dieses Kind eine ausführliche Gerinnungsdiagnostik tatsächlich bekommen, um zu verhindern, dass es während oder nach der OP blutet. Aber nur dann. Also ich würde auch nicht jedes Kind mit Nasenbluten tatsächlich in einer Gerinnungsambulanz vorstellen. Tatsächlich nur dann, wenn das Nasenbluten viel häufiger überhaupt nicht mehr aufhört, dass man eben ja wasserartig Nasenbluten, das Nasenbluten nicht zum Stoppen kommt und man damit tatsächlich auch ins Krankenhaus muss, dann würde ich tatsächlich auch eine Gerinnungsdiagnostik durchführen. Ja. Aber sonst eher nicht.
Und wenn ich so an meine Sprechstunde, ach apropos Sprechstunde, jedes Mal, wenn ich diesen Namen aufschreiben muss, frage ich mich, ob Willebrand mit D oder mit DT geschrieben wird. Ich kann es mir einfach nicht merken. Nur wer war denn der oder die von Willebrand?
Der Herr von Willebrand ist ein finnischer Arzt. Jetzt muss man dazu sagen, früher hieß es ja noch ein bisschen anders. Es hieß ja von Willebrand-Jürgens-Syndrom. Der Herr Jürgens ist ja ein deutscher Arzt, der war ja auch mit dran beteiligt, aber der ist irgendwie aus dieser ganzen Nomenklatur rausgenommen worden. Jetzt heißt es nur noch von Willebrand-Syndrom. Also eigentlich war da auch ein deutscher Arzt beteiligt. Also ein finnischer und ein deutscher Arzt waren dran beteiligt an dieser Entdeckung dieser Erkrankung.
Und gibt es Regionen, wo das häufiger vorkommt?
Er hat tatsächlich auf einer Insel, und diese Insel hieß Nasenbluterinsel, tatsächlich. Wirklich, das ist so, Nasenbluterinsel, weil er dort festgestellt hat, dass die Menschen dort, ein Teil dieser Menschen, häufig Nasenbluten hatten. Was wirklich, das ist, die hat wirklich so.
Das waren nicht die Fingerbohrer.
Okay. Nein, wirklich so. Und dann hat er noch festgestellt, dass die Blutungssymptome, die Hämophilie war ja schon bekannt, mhm, und er hat aber gesehen, Mensch, diese Blutungszeichen treten nicht nur bei Jungs auf, sondern hat so Stammbäume erstellt und gesehen, dass diese Blutererkrankung oder diese Blutungssymptome gleichermaßen bei Frauen und Männern auftauchen. Was aber zusätzlich hinzukam, dass viel häufiger die Frauen gestorben sind. Das heißt, er hat den Stammbaum erstellt und wenn man den Stammbaum gesehen hat, sah man ganz viele jung verstorbene Frauen, muss man sagen. Und die jüngste war 13 Jahre alt.
Und warum? Warum gerade Frauen? Warum versterben die daran?
Weil sie ihre Monatsblutung haben. Und wenn das eben tatsächlich so stark ist, können die tatsächlich auch an dieser starken Monatsblutung, wenn der Blutverlust eben so stark ist, können die tatsächlich daran versterben. Das liegt aber dann daran, der Blutverlust sorgt dafür, dass der Blutfarbstoff, das Hämoglobin, runtergeht. Und wenn man den nicht auffüllt, kommt es immer wieder zu einem verstärkten Blutungsverhalten. Das heißt, man muss eigentlich den Eisengehalt auffüllen, um tatsächlich nicht wieder weiter zu bluten. Aber wenn man den nicht auffüllt, weiß man aus ganz vielen operativen Eingriffen, hat man einen Eisenmangel, blutet es eben weiter. Mhm. Und das kann dann eben tatsächlich irgendwann mal zu einer Todesursache führen.
Und Willebrand jetzt mit D oder mit DT?
Mit D.
Ohne T.
Ohne T.
Das muss mal gesagt sein.
Ja, okay.
Okay, kommen wir auf meine Sprechstunde jetzt zurück. Ich habe das Gefühl, das sind vermehrt Frauen. Liegt es daran, dass aufgrund dieser starken Monatsblutung das vielleicht eher erkannt wird als bei den Jungs?
Nein, das ist es nicht. Aber ich glaube, dass Jungs, wenn wir nur von Nasenbluten ausgehen oder wenn wir von blauen Flecken ausgehen, so blauen Flecke können ja auch cool sein. Weißt du, wenn so Jungs über so ein Fußballfeld übergehen, dann kann das ja auch etwas mit Coolness zu tun haben. Guck mal, ich habe ja hier was und da was. Also ich glaube, das ist eher eine andere Körperwahrnehmung, wenn so blaue Flecken sind. Bei Mädchen, wenn die so kurze Röckchen anhaben oder ein Kleid anhaben und da blitzen dann die blauen Flecke durch, das ist ja eher unschön, sage ich jetzt einfach mal. Das ist, glaube ich, vielleicht auch eine andere Körperwahrnehmung.
Und du sagtest, das kommt jetzt relativ häufig vor. Wie oft tritt das auf?
1 zu 100.
Aber nicht 1 von 100 sind gefährdet unter einer Operation.
Überhaupt nicht. Das wäre ja katastrophal. Ja. Das heißt, das würde ja bedeuten, jeder würde in irgendeiner Weise blutungsgefährdet sein und irgendwie Gefahr sein, dass da jemand verblutet. Das ist ja Quatsch. Die Diagnose per se, die existiert tatsächlich so häufig, aber die meisten haben keine Symptome. Die haben mal vielleicht irgendwann mal ein bisschen Nasenbluten gehabt, ein paar Blauflecke. Aber wirklich klinisch relevant sind nur die, die tatsächlich operative Eingriffe haben. Und man muss so sagen, 12 auf 100.000 haben in irgendeiner Weise wirklich sind klinisch relevant.
Und wie erkenne ich die? Gibt es da eine Einteilung?
Der Willebrand teilt sich auf in drei Typen, Typ 1, Typ 2 und Typ 3. Beim Typ 1 ist es so, nochmal von vorne, der von Willebrand-Faktor ist ja das größte Molekül, das größte Protein, was wir im Blut haben. Das ist wirklich ein Riesenprotein, muss man sagen. Und dieses Riesenprotein baut sich auf in verschiedene Unterproteine. Wir haben hochmolekulare Proteine, mittlere Proteine und kleinere Proteine. Und beim Typ 1 ist es so, da fehlen von diesem Protein gleichermaßen die Proteine. Beim Typ 2 fehlen die großen Proteine. Und beim Typ 3 fehlt alles. Ist nichts da.
Und das sind die Schlimmsten?
Das sind die Schlimmsten tatsächlich.
Und die bluten am stärksten?
Und die bluten tatsächlich am stärksten. Aber, jetzt kommt mein Aber, es gibt tatsächlich auch Typ 3 Patienten, die bluten wenig. Das heißt, es gibt ganz vereinzelt Typ 3 Patienten, die haben weniger Symptome als zum Beispiel, wo man denkt, naja, der hat ja nur einen Typ 1. Aber dann sehen wir, dass ein Typ 1 doch auch ganz viele Symptome hat. Das heißt, man geht nicht eher nach der Einteilung, sondern man guckt nach, man versucht einen Blutungsscore zu erheben und schaut nach, was für Symptome hat man denn tatsächlich. Und guckt nach, Mensch, viel Nasenbluten, Blutung bei Zahneingriffen, Monatsblutung verstärkt, operative Eingriffe, irgendwelche Muskeleinblutung. Und dann hat man eben tatsächlich diesen internationalen Score, den man kann einen Test durchführen. Und da gibt es verschiedene Webseiten, wo man diesen Test durchführen kann.
Das heißt, die Patienten können das auch selbst machen?
Ja, genau. Und dann kann man eben gucken, ach Mensch, guck mal, das trifft tatsächlich zu. Und da habe ich die größte Wahrscheinlichkeit, dass ich möglicherweise ein von Willebrand-Syndrom habe.
Und was müssen jetzt beachten? Nehmen wir mal an, der Leichte, den gehen zum Zahnarzt, die bluten ein bisschen nach oder so, aber letztendlich müssen sie nichts beachten. Mhm. Wie ist es denn bei den Schweren, wenn die jetzt zum Zahnarzt gehen?
Ja, ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen. Auch der Leichte, weißt du, wenn der zum Zahnarzt geht und hat eine Zahnreinigung und der Zahnarzt führt die Zahnreinigung oder die Helferin führt die Zahnreinigung durch und es blutet ständig, dann kann ja die Zahnreinigung nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden. Das heißt, und das Zahnfleischbluten kommt nie wirklich zur Ruhe. Das heißt, man sollte da auch gucken, dass man dann vorher Medikamente bekommt, damit es eben nicht zu einer verstärkten Blutung kommt, damit dann auch die Zahnreinigung ordnungsgemäß durchgeführt werden kann.
Das sind andere Medikamente als die Patienten mit Hämophilie bekommen?
Ja, das ist richtig. Die meisten, es gibt gerinnungsstabilisierende Medikamente. Das ist die Tranexamsäure. Die hemmt, dass sich dieser Fibrin, Klott, der, wenn die Gerinnung eingetreten ist, haben wir ja so einen Schorf. Und dieser Schorf wird stabilisiert die Endgerinnung und die Tranexamsäure hemmt, dass dieser Endschorf tatsächlich wieder aufgelöst wird. Mhm. Und deswegen kann man mit der Tranexamsäure eine Menge machen. Die kann man als Mundspülung benutzen, die kann man als Tabletten bekommen oder als Injektion in der Vene. Das ist also hervorragend. Hervorragendes Mittel, um tatsächlich, es gibt es auch als Nasenspray.
Sehr gut, das heißt, bei Nasenbluten.
ja, tatsächlich, das kann man sehr gut einsetzen, ja. Okay. Und dann gibt es noch ein weiteres Medikament, was den von Willebrand-Faktor aus der Gefäßwand, aus den Thrombozyten nochmal herausmobilisiert. Und dieses Medikament ist ursprünglich ein Bettnässerpräparat. Das heißt, das gibt man eigentlich Kindern, die nicht trocken werden und die immer wieder ins Bett nässen letzten Endes. Und das ist das Minerin. Aber für die Blutgerinnung, das heißt für das von Willebrand-Syndrom, ist es viel höher dosiert. Und man nennt es tatsächlich, es ist ein Zufallsbefund gewesen, wie das eben entdeckt worden ist. Und es hält eben Wasser zurück und kann dann den von Willebrand-Faktor und auch den Faktor 8 aus den Zellen mobilisieren. Was ziemlich toll ist, muss ich sagen.
Das heißt, mit diesem Medikament kann ich auch kleinere Operationen zum Beispiel durchführen bei Patienten, die ausreichend von diesen Faktoren in ihren Zellwänden haben.
Genau, das ist richtig. Das heißt, das gibt es eben als Nasenspray, dieses Minerin, und aber auch intravenöse Medikation kann man das eben gut anwenden. Und wirklich beide Medikamente sind gute Präparate, die man in den meisten Fällen beim Typ 1, einige auch beim Typ 2 gut anwenden kann. Es gibt, wenn wir große operative Eingriffe haben, brauchen wir dann den von Willebrand-Faktor mit dem Faktor 8 zusammen oft. Und da ist es ähnlich wie bei der Hämophilie, dass wir so ein faktorstabilisierendes Präparat brauchen, was dann gegeben werden muss beim Typ 2 oder aber auch beim Typ 3.
Dann kommen wir nochmal auf die Typ 3, auf die schweren zurück. Und auch da ist, also ganz persönlich jetzt bei mir, ich habe das Gefühl, ich habe nur Frauen mit einem Typ 3 in der Sprechstunde, aber das mag anders sein. Es ist ein subjektiver Eindruck. Nur was mache ich bei denen? Bei denen besteht ja auch noch die Gefahr, dass sie auch mal spontan einbluten.
Korrekt. Der Willebrand-Faktor ist der große Onkel von dem Faktor 8. Der hält den Faktor 8 am Leben. Das heißt, wenn der von Willebrand-Faktor nicht da ist, zerfällt Faktor 8 in der Blutbahn. Und damit haben die Typ 3er nicht nur das Fehlen des von Willebrand-Faktors, sondern ihnen fehlt auch der Faktor 8. Das heißt, sie haben nach außen, genau wie die Hämophilie, genau die gleichen Symptome mit Gelenkeinblutungen, Muskeleinblutungen wie bei der Hämophilie. Das heißt, das ist die weibliche, wenn es eben Frauen sind, die weibliche Form der Hämophilie, muss man sagen.
Und letztendlich brauchen die ja genau dieselbe Vorsorge oder Prophylaxe wie die Jungs mit Hämophilie. Das heißt, ich muss regelmäßig nach den Gelenken gucken, nach dem Muskelstatus und schauen, ob da irgendetwas auftritt, was dann vielleicht später ein Problem machen kann.
Interessanterweise, da gebe ich dir vollkommen recht, aber die fallen echt in den Sprechstunden hinten rüber, weil man nur die Hämophilen tatsächlich immer im Fokus hat. Die gehen tatsächlich immer in die Sprechstunde, die haben auch haben den Luxus der orthopädischen Sprechstunde, und die Willebrand-Patienten überhaupt nicht. Denen wird überhaupt nicht die Aufmerksamkeit gegeben, dass sie möglicherweise auch Probleme haben. Und wir fragen es auch nicht so detailliert ab. Wir gucken nicht nach, wie sehen die Gelenke aus, etc. Wir haben es tatsächlich in unserer Sprechstunde geändert. Das heißt, die Patienten bekommen regelmäßig genau den gleichen Fragebogen. Wir fragen sie ab, wie sieht die aktuelle Situation aus? Habt ihr Probleme in den Gelenken? Gibt es Muskeleinblutungen? Und wir fragen immer nach den aktuellen Blutungsereignissen, die in den letzten 3-4 Monaten gewesen sind. Und interessanterweise ist es da, dass die Patienten, wenn wir sie fragen, dann äußern sie tatsächlich auch, dass sie Probleme haben. Und denen müssen wir genauso Aufmerksamkeit auch schenken, und sie müssen genauso eine Prophylaxe bekommen und auch eine Gelenkgesundheitsprophylaxe bekommen, wie auch unsere hämophilen Patienten.
Ja, da müssen wir uns auch an die eigene Nase fassen. Ne? Wir haben eine Leitlinie für Patienten mit Hämophilie gemacht, aber letztendlich brauchen die auch sowas wie eine Leitlinie und auch ein klares Vorgehen, einen klaren Algorithmus bezüglich Vorsorge und auch Behandlung.
Ja, interessanterweise, international gibt es das. Und wir haben mehrmals den Vorstoß gemacht, Mensch, auch eine deutsche Leitlinie zu machen. Aber du siehst da so ein bisschen etwas Zurückhaltung, weil vielleicht auch, man will ja auch nicht jeden, das soll auch nicht sein, dass wir die Patienten krank machen, aber sie verdienen genauso eine
Aufmerksamkeit
und auch eine Leitlinie, wie wir sie bei den Hämophilen haben.
Nee, Krankheiten machen wollen wir sie ja nicht. Ne? Wir wollen sie gesund erhalten.
Genau.
Ne? Ja. Nochmal kurz zu den Operationen. Was brauchen die bei einer Operation?
Die brauchen vor den operativen Eingriffen brauchen sie eine Blutabnahme, um zu gucken, wie liegt gerade der aktuelle von Willebrand-Faktor und der Faktor 8. Das heißt, wir brauchen eine aktuelle Labordiagnostik, denn der von Willebrand-Faktor kann sich verändern. Okay. Das heißt, er unterliegt manchmal Stresssituationen. Das heißt, es kann sein, dass wir, wenn der gerade so in der unteren Norm liegt, kann es mal uns sein, dass der normal, hochnormal ist, und dann braucht er eben keine Medikation für die OP. Das heißt, vor der OP eine Blutabnahme, je nach Werten wird ein Substitutionsplan erstellt, und mit diesem Plan gehen die dann ins Krankenhaus, und dann wird die OP problemlos ablaufen können.
Und was macht denn der Operateur oder der Anästhesist, wenn das vorher nicht bekannt ist und du fängst an zu operieren? Das ist ja anders als bei den Hämophilen.
Ja, genau. Der von Willebrand-Faktor ist ja versteckt in der Gefäßwand und in den Thrombozyten, also in den Blutplättchen, also mal bei einer primären Hämostase. Das heißt, wenn der Operateur den Schnitt setzt, fängt es verstärkt an zu bluten. Das ist so ähnlich, dann schreit der Operateur, nimmt er den ASS ein? Hat er denn nicht sein Aspirin nicht abgesetzt? Und so fängt er damit an, weil es natürlich genauso blutet wie Patienten, die Aspirin als Blutverdünner nehmen. Weißt du? Und das ist die primäre Hämostase. Anders als die Hämophilen, die später bluten, weil die Gerinnung dann etwas später einsetzt. Und da fehlt dann eben der Faktor 8.
Und welche Möglichkeit hat dann der Anästhesist?
Tranexamsäure kann er sofort geben und dann kann man in solchen Fällen sehr gut dann auch die Blutung, die zumindest sofort die Blutung stillen oder aber auch das Minerin.
Ja, super. Also ich glaube, wir haben jetzt nochmal Aufmerksamkeit erregt und gesehen, dass es deutlich mehr als Hämophilie gibt, was wir die letzten Folgen besprochen haben. Und dank dieses Anstoßes aus der Schweiz sind wir mal auf das von Willebrand-Jürgens-Syndrom eingegangen. Mit D ohne T.
Genau.
Wir haben gezeigt, dass sich jeder im Internet mal selbst erkundigen kann, ob da ein Risiko besteht. Man kann sich da informieren, das gegebenenfalls ansprechen. Nasenbluten sollte einen aufhorchen lassen, aber kein Warnsignal in dem Sinne sein. Aber man sollte einfach mal nachschauen, was so für Gründe dafür gibt. Und es gibt durchaus auch Möglichkeiten, das vernünftig zu therapieren, sodass es später eben nicht zu diesen Folgen kommt, wie wir sie vor allem bei Patienten mit einer schweren Hämophilie kennen, die nicht behandelt wurden.
Genau so ist das. Und weißt du, diese Mail, die wir bekommen haben, finde ich wirklich hervorragend. Und da kann ich wieder nur an der Stelle wieder auffordern, uns Fragen zukommen zu lassen an die mail@halimi-habermann.com. Das sollte hier ein Aufruf nochmal sein, damit wir neue Anregungen bekommen, über andere Gerinnungsstörungen oder noch tiefer liegende Themen sprechen zu können.
Genau, und vielleicht gibt es auch Nachfragen zu diesem Podcast und dann gehen wir das nächste Mal darauf ein.
Genau so ist das.
Susanne, vielen Dank.
Ich danke dir, Pierre.
Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.